Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
Ein Podcast der DVZ.
Wenn es um Nachhaltigkeit im Transport geht, dauert es nicht lange, bis der kombinierte Verkehr zur Sprache kommt. Das hehre Ziel einer weiteren spürbaren Verlagerung von Transporten von der Straße auf die Schiene scheint nach wie vor in weiter Ferne. Derzeit läuft es einfach nicht richtig rund im KV. Doch was bedeutet das für Logistikunternehmen, die sich sehr stark im intermodalen Verkehr engagieren, wie zum Beispiel Ansorgelogistik? Mein Name ist Sven Benue und ich spreche heute mit Ansorgechef Benedikt Rossmann über die Entwicklung im KV und über andere Wege, Transporte wirklich umweltschonend zu organisieren. Herzlich willkommen, Herr Rossmann. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, Herr Benue. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Herr Rossmann, Sie haben Anfang des Jahres die alleinige Geschäftsführung von Ansorgelogistik übernommen, wenn wir mal damit einsteigen wollen. Damit ist einerseits natürlich auch wirklich viel Verantwortung verbunden. Es ist ja kein kleines Unternehmen. Andererseits haben Sie jetzt Raum für neue Ideen. Und vielleicht fangen wir damit mal an. Sitzen Sie mittlerweile fest im Sattel? Haben Sie Ihre Ideen schon parat?
Ja, also ich würde sagen, ich sitze fest im Sattel, aber bewerten tun das natürlich meist andere. Aber ganz im Ernst, ich fühle mich wohl mit der Aufgabe, ich habe sehr viel Freude an der Arbeit und empfinde es auch als Privileg, dieses Unternehmen weiterentwickeln und führen zu dürfen.
Aha. Und zu den Plänen, Ideen?
Ja, wir haben viel vor, denn also eins zeigt sich auch, ein Unternehmen kann noch so solide aufgestellt sein. Das, was wir zurzeit erleben im Markt, viele, viele Veränderungen, sehr viele Herausforderungen. Jedes Jahr ist neu. Man muss sich jedes Jahr neu beweisen und jedes Jahr neue Antworten auf diese Herausforderungen um einen herum finden.
Ja, es ist ja unbestreitbar, dass sich die Transportwelt ändert und auch ein gutes Stück von der Politik geändert wird. Das ist natürlich so, da werden Rahmenbedingungen gesetzt. Und dann muss die Branche reagieren oder schon sich vorher damit engagieren, informieren. Und die Herausforderungen, die aber damit verbunden sind, die sind ja wirklich gewaltig. Also da ist ja so viel zu stemmen. Kaum haben sie sich mit einer Sache arrangiert, kommt die nächste um die Ecke. Und ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr herausfordernd, die Zeit, die wir gerade erleben. Wo packen Sie denn an und wo müssen Sie anpacken? Und vor allem, welche Ziele haben Sie sich und dem Unternehmen gesetzt? Sagen wir mal in Sachen Nachhaltigkeit, in Sachen Wachstum und vielleicht sogar Zukäufe?
Ja, also wir haben die Ziele, die wir uns als Unternehmen setzen, die erarbeite ich jetzt nicht im Elfenbeinturm alleine, sondern das machen wir gemeinsam im Team mit den Führungskräften und dann brechen wir die Ziele weiter runter auf Standorte, auf Abteilungen und Ähnliches, auf Geschäftsbereiche. Und wir haben im Prinzip verschiedene Felder, in denen wir uns Ziele gesetzt haben. Zum einen, ja, wir wollen wachsen, wir wollen aber vor allem organisch wachsen, das heißt gesundes, nachhaltiges Wachstum mit unseren vorrangig Bestandskunden, aber auch mit spannenden Neukunden. Das ist so das eine Feld der Ziele. Mhm. Wir wollen im Bereich Intralogistik-Innovation die nächsten ein, zwei Jahre einige Akzente setzen. Wir haben ja die letzten Jahre viel im Bereich Fahrzeuginnovationen gemacht und uns damit beschäftigt. Jetzt wandert der Fokus wieder ein bisschen stärker in den anderen Geschäftsbereich, nämlich was passiert eigentlich innerhalb eines Warehouses. Und dann sehen wir natürlich auch viel an Regulatorik, was auf uns zukommt. CSRD, Lieferkettengesetz oder CSDDD auf EU-Ebene. Und dieses Mehr an Regulatorik muss ich natürlich auch als Mittelstand bewerkstelligen. Und da ist das große Thema für uns, wir müssen uns diese Dynamik, diese Schnelligkeit und die schlanken administrativen Prozesse, die müssen wir uns erhalten und trotzdem natürlich der Regulatorik Genüge tun. Das heißt, wir machen beides. Wir schauen, wie können wir auf diese Regulatorik reagieren, sofern sie uns betrifft. Manche Dinge betreffen uns ja auch nur mittelbar über unsere Kunden, die dann in der Regel größer sind als wir und dann als Konzerne unter andere regulatorische Elemente nochmal fallen. Aber gleichzeitig schauen wir uns intern unsere Prozesse an. Wo können wir administrativ besser werden, schneller werden, noch mehr automatisieren? Ich sage jetzt mal Robotic Process Automation sind da so Stichworte oder KI. Mhm. Aber das wären, glaube ich, auch Themen, da könnte man einen eigenen Podcast machen.
Das ist wohl richtig. Und wenn ich mir das so anschaue, ist es halt so, dass Sie auf der einen Seite natürlich in gewisser Weise getrieben werden von Rahmenbedingungen, die Sie nicht beeinflussen können. Auf der anderen Seite aber auch als Treiber wirken, zusammen mit Ihren Kollegen dann in der Firma. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was ein, ja, sagen wir mal, ein erfolgreiches Unternehmen auch ausmacht, dass man genau weiß, wo man dann die Akzente setzen möchte. Ne? Unser Thema heute, Sie haben ja gesagt, also wir könnten über KI reden, wollen wir aber nicht. Wir wollen heute ja über das ganz große Thema Nachhaltigkeit sprechen. Und natürlich, da gibt's selbstverständlich verschiedene Möglichkeiten, Verkehre nachhaltig zu gestalten, ob das nun auf der Straße ist oder dann über den KV. Und bevor wir darüber aber sprechen, würde ich gern mal eins wissen. Wie nachhaltig ist denn eigentlich der Privatmensch, Benedikt Rossmann?
Ja, gute Frage. Als Privatperson, was gibt es da so für Felder, in denen man, sage ich mal, agiert, nachhaltig oder weniger nachhaltig? Das ist das Thema Wohnen, das Thema Reisen, mhm, das Thema Konsum. Wir, das heißt meine Frau und unsere drei Kinder, wir wohnen, glaube ich, auf relativ kleinem Wohnraum für die Personenanzahl. Ich behaupte von mir, dass ich Kleidung relativ lange trage, Elektrogeräte relativ lange nutze. Reisen machen wir vorrangig in Mitteleuropa, alles, was man gut und relativ schnell erreichen kann. Das liegt aber fairerweise natürlich auch daran, dass man mit kleinen Kindern ungern lange Reisen aufnimmt. Aber fairerweise, unser größter CO2-Ausstoß ist vermutlich der Windelverbrauch der zwei kleinsten Kinder.
Naja, aber das ist ja absehbar, dass dies sich irgendwann mal erledigt hat. Ja, lassen Sie uns doch jetzt zu dem Thema kommen. Das hat ja in den vergangenen Tagen, also in der vergangenen Woche, wirklich für den ein oder anderen Aha-Effekt gesorgt. Es geht um den kombinierten Verkehr und da tut sich derzeit wirklich viel. Und was sich dann dort tut, das macht sich ja auch unmittelbar bei denjenigen bemerkbar, die im KV unterwegs sind. Und zwar jetzt eben halt nicht als Operateur, sondern als Kunde im KV, wie Ansorge Logistik. Was bereitet Ihnen derzeit am meisten Sorge?
Ja, also es ist so, dass wir ja bei Ansorge 30% der Transportleistung, die wir für unsere Kunden erbringen, auf der Schiene erbringen. Also jeden, quasi jeden dritten Kilometer Transportleistung auf der Schiene erbringen. Und das, was da im Moment passiert, beobachten wir natürlich sehr genau. Und das sind verschiedene Punkte. Zum einen sind die Energiekosten stark gestiegen. Das ist vorrangig der Strom für die Traktionsloks. Das sind aber auch Effekte wie Mengen, die zurückgegangen sind. Sie müssen sich vorstellen, im letzten Jahr sind allein in Deutschland, sagt man in der Chemiebranche, die Mengen um 20% zurückgegangen, zumindest zeitweise. Ja. Mhm. Und das hat natürlich auch einen Einfluss, weil die Chemiebranche ein starker Volumenbringer ist seit jeher für den intermodalen Verkehr. Also Energiekosten drauf, Mengen runter, das ist schon mal schwierig. Mhm. Dann haben wir die Infrastruktursituation. Ich glaube, die ist allen bekannt. Wir haben insbesondere in Deutschland eine Infrastruktur, die in die deutlich zu wenig investiert wurde die letzten Jahre. Und da müssen wir jetzt nachholen. Und wir haben ein Thema, das, glaube ich, noch nicht so richtig überall angekommen ist. Es gibt ein EU-Beihilfeverfahren gegen Deutschland seit etwa 2 Jahren. Mhm. Da geht es im Kern darum, dass die DB Cargo ja Verluste schreibt und diese Verluste durch die Konzernmutter ausgeglichen werden. Eine ähnliche Situation gab es in Frankreich,
richtig,
und auch ein ähnliches Verfahren. Und das hat dazu geführt, dass die SNCF Güterbahntochter sich schlussendlich aus dem Ganzzugverkehr zurückgezogen hat. Alternativ hätte sie hohe Strafen zahlen müssen.
Mhm.
Das heißt, also dieses Verfahren läuft ja noch und man weiß nicht zu 100%, was dabei herauskommen wird. Aber ein mögliches Szenario könnte natürlich sein, dass sich auch die DB Cargo aus Teilen ihres Geschäfts zurückzieht oder dass die DB Cargo ihre eigene Wirtschaftlichkeit einfach deutlich verbessern muss. Und das wäre natürlich in erster Linie mal, wären das Preiserhöhungen, und damit Kostensteigerungen im KV.
Ja, also das ist tatsächlich eine etwas unbequeme Lage, in der jetzt sich gerade dann die Deutsche Bahn und DB Cargo befinden. Und so ein Ziel zu erreichen, endlich mal schwarze Zahlen zu schreiben, damit man dann halt eben dieses Beihilfeverfahren vermeiden kann, ist ja auch nicht so ganz einfach. Und wie Sie gesagt haben, die Kosten gehen nach oben. Und hier sind es ja vor allem dann die Trassenpreise. Also das ist schon ganz üppig geworden. Und eigentlich sollte das ja durch diese Abspaltung der InfraGo eingedämmt werden, wenn ich das so richtig im Hinterkopf habe. Das ist ja so ein Thema gewesen. Wir wollen ja eine gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft haben. Und da kann man doch eigentlich nur sagen, da muss doch irgendwas verkehrt laufen. Und meine Frage jetzt mal an Sie ist, was läuft da verkehrt? Und ist denn dieses Modell kombinierter Verkehr im Moment, also wirklich nur als Momentaufnahme, für Sie, für das Unternehmen Ansorge Logistik, noch attraktiv?
Also der kombinierte Verkehr war noch nie die pauschale Antwort oder die richtige Antwort für jede Art von Gütertransport. Das muss man vorne wegschieben. Mhm. Es gab immer schon Fragestellungen, wie lang ist denn eigentlich die Strecke? 100 Kilometer intermodal abzuwickeln funktioniert nicht. 400, 500 Kilometer aufwärts kann schon Sinn machen. Wo sind meine KV-Terminals? Sind die in der Nähe von Abgangs- und Empfangsort? Habe ich zeitkritische Güter? Medizin, Produkte in Paketen auf der Schiene transportieren, die dringend benötigt werden, eher schwierig. Mengengüter, Konsumgüter in großen Mengen eher wieder spannend. Ja, also diese Faktoren hatten wir immer schon. Und Sie haben es ja gesagt, wir sind großer Fan letztendlich oder großer Verfechter des kombinierten Verkehrs und auch viele unserer Kunden sind das. Aber im Moment wird dieser Case, wann sich intermodaler Verkehr rechnet, wird einfach immer schwieriger. Das ist so, gerade national ist es im Moment sehr schwierig. Und weil Sie die Trassenpreise ja als Kostentreiber angesprochen haben, das, was da auch auf uns zukommt, ist auch nochmal ein richtig dickes Brett. Man liest jetzt von Trassenpreiserhöhungen von 16% plus im Jahr 2025. Und die letzte Zahl, die ich jetzt gehört habe, da ist von plus 50% in 2026 die Rede. Also 25, 16%, 2026, 50%. Und das sind natürlich Preissteigerungen, wie wir sie so in der Form noch nie gesehen haben. Und das sage ich jetzt auch mal ganz ketzerisch, bei einer schlechten Leistung der Infrastruktur, wie wir sie auch so in der Form noch nicht gesehen haben. Das heißt, wenn Sie mich fragen, hat das mit Gemeinwohlorientierung im Moment nicht so viel zu tun. Das sind eher die schlechten Seiten eines Monopols, die wir hier sehen.
Also das sind auf jeden Fall erschreckende Zahlen, muss man sagen. Und 16% kann man vielleicht noch abfedern, aber wenn dann nochmal 50% draufkommen, dann wird's schon schwierig. Und wie Sie gesagt haben, Sie sind ja auch mit der Leistung oder sagen wir mal, man kann insgesamt mit der Leistung, die geboten wird, auch nicht unbedingt zufrieden sein. Da gab es ja diese Pünktlichkeitsstatistik. Und wenn man da mal reinguckt, dann sieht man ja, dass die Zuverlässigkeit der KV-Operateure, dass es damit ja nicht zum Besten bestellt ist. Und dann haben sie natürlich gegenüber ihren Verladern eine gewisse Erklärungsnot. Und was sagen Sie denen denn? Und wie sind dann die Reaktionen? Ich meine, es sind ja nun auch Unternehmen dabei, die sagen, okay, ist vielleicht jetzt nicht ganz zeitkritisch, aber wir hätten es schon ganz gerne zum Zeitpunkt X bei uns wieder vor Ort.
Ja, absolut. Also Sie haben natürlich recht, die Pünktlichkeitsstatistik hat sich die letzten Jahre verschlechtert. Wir waren vor Corona, also 2019 und früher, auf einem recht ordentlichen Niveau. Man darf diese Statistiken jetzt auch nicht eins zu eins mit dem Personenverkehr vergleichen. Ja, wir haben ja keinen so eng getakteten Fahrplan im Güterverkehr. Gibt's ja auch, der Güterverkehr wird ja depriorisiert im Vergleich zum Personenverkehr. Also es ist völlig normal, dass der Güterzug nicht ganz so pünktlich sein kann, wie der Personenverkehr es sein sollte, so formuliere ich es mal. Aber diese Pünktlichkeitswerte haben sich dann während Corona verschlechtert. Das waren Rückstausituationen von Containern in den Terminals und ähnliches. Aber sie sind nie wieder auf das alte Niveau zurückgekommen, zumindest bis heute nicht. Und das ist schon eine Herausforderung, weil wir versuchen sowieso schon, Laufzeiten zu verlängern, also Standard-Lieferzeiten, Lieferzeitvereinbarungen mit unseren Kunden zu verlängern. Wir versuchen vorher zu verladen, wann immer das möglich ist, um die verfügbare Zeit, die zur Verfügung stehende Zeit auch bestmöglich zu nutzen.
Ja.
Aber natürlich stoßen wir da irgendwann auch an unsere Grenzen und der Druck auf unsere Dispo-Teams, der Druck auf unsere Key-Account-Manager ist natürlich auch hoch, weil dann kommt genau der Kunde und will von uns Antworten haben. Und manchmal kann die Antwort dann auch eine Rückverlagerung auf die Straße sein, so schlecht wie das natürlich ist.
Das ist natürlich in der Tat schlecht, wenn man, sagen wir mal, mit konventionellen Fahrzeugen fährt. Aber wir kommen nachher nochmal auf das Thema Straße zu sprechen. Bleiben noch einen Augenblick bei dem kombinierten Verkehr. Und da gibt es ja auch noch ein weiteres Thema, das so einen gewissen Schatten auf all diejenigen wirft, die mit dem KV engagiert sind. Darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Werbepause.
Hallo, sind Sie gleich da?
Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
Ja, und dann sind wir schon wieder beim Thema. Und zwar das, was jetzt in den nächsten Jahren auch wirklich massive Einschränkungen für den Schienengüterverkehr und natürlich auch für den kombinierten Verkehr mit sich bringt. Ich rede von der Korridorsanierung. Das ist ja ein Konzept, da wird nicht gesagt, wir gehen Stück für Stück die Strecke entlang und haben da vielleicht dann kleine Baustellen, die schnell erledigt werden, die auch passiert werden können, sondern da werden große Trassen über eine relativ lange Entfernung einfach erstmal stillgelegt, damit man sie schnell bearbeiten kann. Wobei schnell, naja, wenn ich mal Stuttgart 21 als Beispiel nehmen würde, ist ja auch immer eine relative Sache. So, und dann heißt das natürlich, man muss sich darauf einstellen. Und das heißt dann natürlich auch für Sie und für all Ihre Mitarbeiter, die im KV tätig sind, Sie müssen sich darauf einstellen. Kann man das denn überhaupt? Geht das?
Das kommt ein bisschen darauf an. Also grundsätzlich finden wir es natürlich super, dass der Investitionsbedarf in die Infrastruktur erkannt wurde. Und es ist sicherlich auch nicht den jetzigen Akteuren im Verkehrsministerium anzulasten, dass die Infrastruktur in dem Zustand ist, in dem sie ist. Ja, da wurde gewissermaßen Infrastruktur von den Vorgängerregierungen übernommen. Aber die Korridorsanierung soll Vorteile bringen. Ja, Sie haben es gesagt, Geschwindigkeit, auch eine gewisse Kosteneffizienz verspricht man sich davon. Aber wir als sozusagen Akteur auf der Schiene machen uns tatsächlich Sorgen, und zwar überall da, wo es keine guten Ausweichmöglichkeiten gibt auf der Schiene. Das heißt, entweder sehr lange Umwege gefahren werden müssen, wenn sich die Strecke dahingehend verändert von elektrifiziert auf nicht elektrifiziert. Da brauchen Sie dann andere Loks zum Beispiel, oder die Lokführer brauchen andere Qualifikationen. Oder wenn, das Argument hören wir ja auch häufig dann aus der Politik, naja, dann werden die Verkehre mal für eine gewisse Zeit auf die Straße verlagert. Nur was ist, wenn auch diese Alternativstrecken auf der Straße völlig überlastet sind?
Ja, hat man ja gesehen. Und vor allen Dingen, sie müssen ja auch funktionabel sein. Jetzt ist zum Beispiel ein Teilstück der A3 gesperrt, weil sich darunter ein Hohlraum gebildet hat. Oder nehmen Sie nur mal diese Geschichte in Graubünden, wo eine Autobahn weggespült worden ist. Zumindest auf 200 Metern. Ne?
Absolut. Ja. Das sind dann wichtige Verkehrsachsen, die total kritisch sind. Auch ein Beispiel aus Süddeutschland, 2027 sollen ja zwei Korridorsanierungsabschnitte stattfinden, zwischen München und Rosenheim zum einen und dann zwischen Rosenheim und Salzburg.
Ja.
Die Parallelstrecke dazu ist die Autobahn A8. Jeder, der diese Autobahn kennt, weiß, da sind schon zu guten Zeiten, ist nicht wirklich viel Platz für weitere Verlagerung von der Schiene. Und zu allem Überfluss sollen in der gleichen Zeit auf der A8 auch noch Sanierungen stattfinden. Ich glaube, Brücken oder Ähnliches wird da auch saniert werden in der Zeit.
Also kann man sagen, dass die Lage im Moment ziemlich vertrackt ist. Sie haben es ja schon gesagt, es ist ja nicht ein Phänomen, was während dieser Legislaturperiode aufgetreten ist. Das ist ja etwas, was über viele Jahre, viele Jahrzehnte auch verschleppt worden ist. Das muss man jetzt ausbaden. Lassen Sie mal uns mal ein kleines Gedankenspiel machen. Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt das Glück und würden Volker Wissing hier im Studio begrüßen können. Was würden Sie dem denn auf den Weg mitgeben, wenn er hier säße?
Ich würde ihm gerne Dinge mitgeben zu zwei Themen. Einmal die Verlagerung auf die Schiene und zum anderen das Thema Antriebswende auf der Straße. Im Schienengüterverkehr, und da gibt es ja die Langfristprognose aus seinem Haus, aus dem BMDV, bis 2051 soll der Güterverkehr um 50% wachsen. Und in dieser Prognose steht aber auch drin, dass der Anteil der Schiene an diesem Volumen von 19% Stand heute auf 17% sinken wird. Und der parlamentarische Staatssekretär Oliver Luksic war ja bei ihrer Kollegin Frau Landwehr und hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass das ja nicht die Meinung seines Ministeriums ist, sondern dass das Aussagen sind von externen Beratungsgesellschaften, Forschungsgesellschaften, die zu diesem Schluss kommen. Mhm. Und jetzt sage ich, das ist alles schön und gut, ich verstehe das auch, aber dann muss ja jetzt im Prinzip der richtige Schluss getroffen werden, wenn der Anteil der Schiene am Güterverkehr nicht dahin läuft, wo er hinlaufen soll. Und wir haben im Koalitionsvertrag diese Vereinbarung oder dieses Ziel von 25% gesehen, dann muss man doch Maßnahmen treffen, wie können wir diesen Anteil hochfahren. Und aus meiner Sicht geht es da um das Thema Trassenpreisförderung, um diesen massiven Kostensteigerungen da ein Stück weit entgegenzuwirken. Aber eine Maßnahme, die ich auch gerne nach Berlin geben würde, ist das Thema Mautbefragung im Vor- und Nachlauf. Auch das etwas, was im Koalitionsvertrag steht, was vereinbart wurde seinerzeit. Und das ist so das Thema Schiene. Also nochmal, wenn man sieht, die Prognosen laufen nicht dahin, wo man sie eigentlich sehen möchte, dann muss man daraus die richtigen Maßnahmen
herleiten. Das heißt natürlich, man muss, auch wenn das jetzt vielleicht einige Mitglieder in der Regierung etwas kritischer sehen, aber man muss tatsächlich was für den Straßengüterverkehr tun und da auch die richtigen Rahmenbedingungen stellen.
Genau, Stichwort Rahmenbedingungen im Straßengüterverkehr würde ich auch gerne nochmal ergänzen. Auf der Straße haben wir seit letztem Jahr die Mautverdoppelung, die wir seit 1.12.23 haben, die ja nochmal sehr, sehr viel Geld in die Staatskassen spült. Ich glaube, 7 Milliarden sind hier die Mehreinnahmen. Wichtig für uns ist, und wir sind ja auch, wir kommen ja gleich noch dazu, wir machen ja auch im Bereich alternative Antriebe einiges. Wichtig für alle Akteure, die wie wir auf alternative Antriebe setzen, wir brauchen klare und stabile Rahmenbedingungen für solche alternativen Fahrzeuge. Und dazu gehört auch für mich ganz klar eine Mautbefreiung vom zum Beispiel BEV-LKW auch über 2025 hinaus. Weil Stand jetzt gilt diese Befreiung in der heutigen Höhe nur bis Ende 25. Und danach gibt es dann einen Rabatt auf einen der verschiedenen Mautteilsätze, aber eben keine Komplettbefreiung. Und das wäre so mein zweiter Appell in Richtung Verkehrsministerium.
Ja, das ist natürlich auch verständlich. Man hat sich ja tatsächlich, die Experten haben sich ja gewundert. Die haben gesagt, na gut, Mautbefreiung schön und gut, das soll natürlich die Nachfrage ankurbeln. Aber warum ist 2025 Schluss? Es war ja schon klar zu dem Zeitpunkt, als das Ganze eingeführt wurde, dass keine signifikant hohen Zulassungszahlen zu erwarten sind, weil einfach die Hersteller noch nicht so richtig mit ihren Fahrzeugen dann am Start waren in der Serienfertigung. Und das ist immer ein bisschen blöd. Also die paar tausend Fahrzeuge, die zugelassen worden sind, und es sind wirklich nur ein paar, die werden mautbefreit und danach alle anderen dürfen wieder kräftig in die Tasche greifen und kriegen keine Förderung. Also das sind alles so Punkte, die sind schwierig. Kommen wir jetzt mal wieder zu Ansorge Logistik zurück. Als Mittelständler haben Sie im Fuhrpark 150 LKW und auch 400 Auflieger. Das heißt, Sie kaufen natürlich auch so ein bisschen Traktion ein. Und nun müssen Sie allerdings auch schauen, wie soll es denn eigentlich weitergehen im Straßengüterverkehr mit dem Equipment? Das ist ja eine langfristige Frage der Investition. Was soll ich jetzt kaufen? Welche Antriebsart, wir haben ja sehr viele zur Verfügung, wäre Ihr Favorit, ist das der E-LKW oder Brennstoffzelle oder steigen Sie um auf HVO, mögen Sie Bio-LNG, sagen Sie vielleicht, ein Oberleitungs-LKW ist genau das Richtige für uns. Wo würden Sie gerne hingehen?
Also wir haben eine CO2-Reduktionsstrategie bis 2030. Da haben wir uns mal zum Ziel gesetzt, dass wir ungefähr 50% der CO2-Emissionen im Vergleich zu unserem Basisjahr reduzieren möchten. Und Teil dieser Nachhaltigkeitsstrategie, die im Übrigen auch gerade überarbeitet wird, ist vor allem der batterieelektrische LKW, der BEV-LKW. LNG spielt eine Rolle, HVO kann auch eine Rolle spielen. Was keine signifikante Rolle in der Strategie im Moment spielt bis 2030, ist der Wasserstoff-LKW, das kann ich jetzt schon sagen. Aber ich würde ganz gern kurz zum BEV-LKW kurz darauf eingehen. Der BEV-LKW ist für uns deshalb im Moment so spannend, weil wir die Technologie sehr gut kennen, sehr gut verstehen. Mhm. Wir beschäftigen uns seit 9 Jahren mit dem Thema. Wir haben 2018 mit Partnern zusammen einen Prototypen umgerüstet und aufgebaut. Wir haben jetzt aktuell 10 BEV-LKW im Fuhrpark. Nicht irgendwelche kleinen Zustellfahrzeuge, sondern wirklich die ausgewachsene Kategorie, 40 Tonnen, 44 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Und fahren damit echte Anwendungsfälle, das heißt auch nicht in Pilotprojekten, mal hier ein paar Kilometer, da ein paar Kilometer, sondern wirklich echte Belastungsproben, Zweischichtbetrieb. Wir werden dieses Jahr die 1 Million Kilometer voll elektrisch reißen mit den Fahrzeugen. Und das, was da die nächsten Jahre kommen wird in der BEV-Technologie, bei der Batterie, bei den Reichweiten, aber auch Rückgang bei den Preisen, weil die OEMs in die Skalierung kommen, das macht uns ganz hoffnungsfroh, dass wir, ich sage jetzt mal Mitte des Jahrzehnts, sind wir jetzt bald, aber vielleicht dann 2026 auch die TCO-Parität erreichen können zum Diesel.
Ja, das liegt natürlich dann immer an den Strompreisen. Und Strompreise, es ist so eine Sache. Ich habe an einer Autobahntankstelle einen Platz gesehen, wo man einen LKW aufladen konnte, immer mit 400 Kilowattstunden. Und dort wurde die Kilowattstunde mit 80 Cent bepreist. Und ich glaube eigentlich, das ist noch nicht so ganz wirtschaftlich. Was meinen Sie?
80 Cent sind tatsächlich schwierig. Viele der Nutzungs- oder Anwendungsfälle, die man heute rechnen kann, rechnen sich vor allem dann, wenn man Strom aus eigenen Depots, aus eigenen PV-Anlagen nutzen kann. Das heißt, es gibt auch Anbieter im Markt, die sagen, naja, vielleicht muss ich jetzt wieder mehr Standorte aufbauen, um meine LKW mit eigenem Strom laden zu können. Also diese Aussagen habe ich auch schon gehört.
Ja, ist aber auch ein teurer Spaß, weil Sie müssen ja nicht nur sagen, wir haben eine Photovoltaik, gegebenenfalls vielleicht ein Windrad. Sie müssen ja auch Speicher haben. Und Speichermedien kosten derzeit, ich sag mal, so 130 Euro pro Kilowattstunde. Das heißt also, wenn man 2000 Kilowattstunden hat, dann wird das schon richtig teuer. Na, dann sind wir bei 260.000 Euro. Die muss man ja erstmal investieren. Und da gibt's keine Zuschüsse oder sowas. Das ist natürlich etwas, das muss man auch erstmal stemmen.
Also wenn Sie Batteriespeicher zu dem Preis bekämen, dann wären Sie schon ganz, ganz vorne mit dabei. Die sind noch eine ganze Ecke teurer, zumindest die Zahlen, die ich kenne. Aber nochmal, ich denke, da wird einiges passieren. Aber wenn wir jetzt auf die Alternativen gucken, ja, Wasserstoff-Brennstoffzelle oder Wasserstoff-Verbrennungsmotoren, der Wasserstoff, gerade der hochreine Wasserstoff, wie wir ihn für die Brennstoffzelle brauchen, der wird auf absehbare Zeit sehr, sehr teuer bleiben, sehr knapp bleiben auch. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir insbesondere den grünen Wasserstoff in Europa oder in Deutschland verwenden sollten für industrielle Prozesse, die sich noch schwerer dekarbonisieren lassen als der Straßenverkehr.
Ja, gibt's ja die Stahlindustrie, die ist ja darauf angewiesen. Und ganz ehrlich, auch beim Wasserstoffverbrenner, der hätte den Vorteil, der bräuchte keinen hochreinen Wasserstoff. Aber bis der kommt und ob der dann überhaupt wirtschaftlich zu betreiben ist, man sagt ja immer, Wasserstoffverbrenner verbraucht deutlich mehr als jetzt, sagen wir mal, vergleichbarer Diesel-LKW dann verbrauchen würde. Aber das ist mal dahingestellt. Das heißt also, über Ihre Investitionsplanung für den Fuhrpark müssen wir eigentlich, ist da schon eine gewisse Klarheit. Sie sind bekennender BEV-Fan, was auch durchaus angesichts der technologischen Reife, die das Ganze in der nächsten Zukunft haben wird, sehr verständlich ist. Also Reichweiten von auch mal 600, 700 oder gar 1000 Kilometern mit einer Batterieladung sind ja nicht mehr so ganz abwegig. Da gibt es ja Studien, die sagen, das ist 2030 auf jeden Fall drin. Und damit wären Ihre Einsatzbereiche auch alle abgedeckt.
Ja, also alle wäre ein großes Wort. Wir machen ja, wie schon vorhin besprochen, relativ viel im intermodalen Verkehr. Da haben wir kurze Strecken zu den KV-Terminals. Wir fern- und entsorgen Produktionswerke unserer Kunden. Das sind auch relativ kurze Strecken. Was wir persönlich jetzt vom Geschäftsumfang bei uns nicht machen, ist der europaweite Fernverkehr. Ja, das muss man der Fairness halber auch dazu sagen. Aber auch da tut sich einiges in Sachen Ladeinfrastruktur, auch da wieder für den BEV-LKW. Diese TEN-T-Korridore sollen ja in Europa ausgestattet werden mit Ladeinfrastruktur. Ich glaube, alle 100 Kilometer soll künftig entsprechendes Schnellladen möglich sein. Dann stellt sich natürlich nur wieder die Frage, wie verfügbar ist die Infrastruktur und wie belege ich diese oder wie reserviere ich mir diese? Das wird dann die große Herausforderung.
Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was bisher noch gar nicht so sehr in den Vordergrund gerückt ist. Es geht ja nicht nur um die Reservierung, geht auch um die Abrechnung, also wirklich umfassendes IT-System, was oben drauf gesetzt werden müsste. Und bisher, meine ich, gibt es da Insellösungen, aber noch nichts, wo man sagen kann, aus diesen vielen Inseln ist da mal ein Kontinent geworden. Wird also ein bisschen schwierig. Ich würde an dieser Stelle nochmal ein ganz anderes Thema anschneiden, ja, wir nähern uns ja langsam dann dem Ende. Und zwar HVO 100, wir hatten vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Das ist ja ein biogener Sprit. Das heißt also, wenn ich HVO 100 verwende, dann ist vorher in der Prozesskette CO2 eingefangen worden über Pflanzen oder whatever. Und dann wird es umgewandelt und zum Schluss kann es dann wieder in die Umwelt abgegeben werden. Das heißt, es ist zwar nicht umweltneutral, aber zumindest sehr klimaschonend. Und viele ihrer Kollegen sagen ja, oh, das ist jetzt eine Lösung, wir können unseren Diesel einsetzen, wir steigen da voll drauf ein. Wie sehen Sie denn eigentlich insgesamt so die biogenen Kraftstoffe? Ist das eine Lösung für lange Zeit oder eher beschränkt?
Also ich bin der Meinung, HVO 100 kann eine ganz spannende Brückentechnologie sein, gerade auch für die bestehenden Kohorten an Fahrzeugen mit klassischen Verbrennungsmotoren, die wir jetzt haben. Ich bin aber auch nicht übertrieben euphorisch, weil wir haben in den frühen 2000er Jahren hatten wir sogenannte Biokraftstoffe der ersten und zweiten Generation. Da war die Euphorie damals sehr, sehr groß und dann kam die Debatte Teller versus Tank. Beim HVO ist es jetzt ein bisschen anders. Wir sprechen von prozessierten Abfallstoffen, Altfette und ähnliches. Und chemisch ist das HVO 100 auch ein sehr, sehr guter Kraftstoff. Deutlich besser als das, was wir früher gesehen haben. Also keine erhöhten Wartungsaufwände, kein Umrüsten der Motoren ist notwendig. Und wir sehen auch beim Thema Preis im Moment zumindest eine ganz spannende Entwicklung. Der Preisspread zum Diesel scheint aktuell etwas kleiner zu werden. Aber langfristig stelle ich mir schon die Frage, wenn unsere Branche jetzt wirklich auf diesen Kraftstoff anspringt, was passiert dann tatsächlich mit der Verfügbarkeit? Müssen wir alle zusammen dreimal so viele Pommes essen? Ja. Was passiert dann auch mit dem Preis? Und wir müssen dann natürlich auch genau hinschauen, wo kommt das HVO her? Wurden wirklich keine Palmöle verarbeitet, dann das Ganze vielleicht irgendwie in China umgeschlagen und landet dann bei uns, dass wir hier keine Scheinnachhaltigkeitsdebatten führen. Das ist wichtig. Und ich kann auch sagen, wir nutzen HVO heute selber auch schon. In Italien fährt unsere Flotte mit HVO und wir stellen dort fest, dass wir einen leichten Mehrverbrauch haben. Der liegt auch nicht bei 2-3%, sondern ein bisschen drüber. Und deswegen, ich bin jetzt gespannt. Wir prüfen gerade den Einsatz in Deutschland und dann bin ich gespannt, ob es eventuell an den Fabrikaten liegt in Italien oder ob wir hier in Deutschland ähnliche Erfahrungen sammeln.
Ja, da kann man wirklich gespannt sein. Also es ist ja auch nicht so ganz unumstritten. Sie haben es ja gesagt, HVO 100. Man muss natürlich sicherstellen, dass dann die richtigen biogenen Stoffe drin sind und nicht, dass extra irgendwo Palmöl angebaut wurde oder was auch immer. Auf jeden Fall ist da jetzt auch gerade eine Debatte von der Deutschen Umwelthilfe angestoßen worden, die natürlich also in HVO 100 erstmal ein Teufelszeug sehen und da alle möglichen Argumente anbringen. Werden wir aber an anderer Stelle nochmal weiter verfolgen. Zum Schluss unseres Podcasts möchte ich ganz gerne mit Ihnen eine kleine Schnellfragerunde drehen. Eine kurze These, kurze Bewertung. Sie können ja, nein oder eine kleine Begründung geben. Na, wie sieht's aus? Sind Sie bereit?
Ja.
Okay, die These 1. Die Verkehrspolitik in Deutschland geht in die richtige Richtung.
Nein.
Der Weg Richtung Nachhaltigkeit wird von zu viel Bürokratie blockiert.
Ja.
Dritte These. Technologieoffenheit bei den alternativen Antrieben behindert Investitionsentscheidungen.
Technologieoffenheit, glaube ich, ein schwieriges Wort. Politik ist aus meiner Sicht nicht der beste Akteur, um eine Technologie festzulegen. Ich glaube, wir werden die nächsten Jahre einen Antriebsmix sehen. Ja.
Okay. Nächste These. Fördern ist besser als verbieten.
Definitiv.
Und die letzte These, besondere Anstrengungen in Sachen Umweltschutz sollten belohnt werden.
Ja, aber im besten Fall nicht über Subventionen, sondern über den Markt und neue attraktive Geschäftsmodelle.
Wunderbar. Das war kurz und prägnant. Herzlichen Dank. Ja, und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts angelangt. Wir hatten eine ziemlich spannende Diskussion, zwei sehr zukunftsträchtige Verkehrsträger, auf der einen Seite KV, auf der anderen Seite Straßengüterverkehr mit Potenzial und natürlich auch den Schwierigkeiten. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Freude gemacht, mit Ihnen, lieber Herr Rossmann, über Sie, über die Firma und natürlich den KV und den Straßengüterverkehr zu sprechen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
Sehr gerne.
Und ja, für unsere Zuhörenden, wenn Sie die Podcasts der DVZ schätzen und mögen, wenn Sie uns heute gerne zugehört haben. Sie können uns auch abonnieren auf jeder gängigen Podcast-Plattform. Und falls Sie Fragen oder Anregungen oder auch Kommentare haben, senden Sie die gerne an redaktion@dvz.de. Ja, mir hat es auf jeden Fall Freude bereitet, mit Ihnen, lieber Herr Rossmann, über Sie, die Firma, den KV und natürlich auch über den Straßengüterverkehr zu schnacken. Ganz herzlichen Dank dafür.
Danke, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und lassen Sie mich noch den Satz sagen, wir brauchen alternative Antriebe auf der Straße und wir brauchen vor allem auch einen starken und wettbewerbsfähigen Schienengüterverkehr.